Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
Hallo und herzlich willkommen zu Kreuz und Quer. Kreuz und Quer ist ein Podcast, in dem ich, Fadel Speck, die große Freude habe, mit spannenden Gästen ins Gespräch zu kommen. Heute zugeschaltet aus Kassel haben wir Elena Patwa und Attila Günaydün, die beide das Projekt Selam Shalom machen. Zu dem Projekt wollen wir eben heute sprechen, aber auch noch über ganz viele weitere Themen. Euch erstmal hallo.
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 Wie geht's euch denn?
Ach, gut. Gut. Danke. Es scheint die Sonne hier bei uns in Kassel. Das ist alles schön.
Das ist angenehm. Schön.
Sehr schön. Bei uns in Berlin scheint tatsächlich auch die Sonne. Es ist so ein bisschen Hauch von Frühling da. Das macht es immer gleich angenehmer, dann ins Studio zu kommen und sich tatsächlich auch wirklich das Gespräch zu freuen, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass wir zusammenkommen. Ich will euch ganz kurz vorstellen, Elena, du bist Leiterin des Sarah-Nussbaum-Zentrums in Kassel, das Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben.
Genau.
Und Attila, du bist Musiklehrer für das Instrument Baklama. Dazu habe ich nachher tatsächlich eine Frage und trittst selber als Künstler auf. Und wie gesagt, gemeinsam habt ihr das Projekt Selam Shalom gegründet.
Mhm.
Und darüber wollen wir eben sprechen. Das Projekt, mit dem habt ihr euch beworben beim Jewish Muslim Solidarity Award. Wir hatten jetzt schon einige Projekte, die eben im Rahmen dieses Awards hier auch im Podcast aufgetaucht seid und ihr seid jetzt sozusagen die Nächsten und der Award wird von der KIGA vergeben, gemeinsam mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Und wir haben ja immer so eine Tradition im Podcast, das hatte ich euch vorab ja schon erzählt, und zwar bringen unsere Gäste Gerichte mit, die mir dann immer ein ganz großes Loch im Bauch produzieren, weil ich immer sehr neidisch bin, was die Leute so kochen können. Und ich bin ganz gespannt, was ihr uns heute mitgebracht habt.
Also, ich habe heute eine imaginäre Babka mitgebracht.
Okay.
Ich wollte irgendwas typisch Jüdisches mitbringen, aber so etwas wie eine typisch jüdische Küche ist schwierig. Gibt es so nicht, weil das ist so ein bisschen abgewandelte Küche. Alle Länder, wo Juden gelebt haben, da Juden in der ganzen Welt gelebt haben, kann man schon sagen, also in jedem Land gibt es eine typisch jüdische Gerichte. Und da ich aus Kiew komme, aus der Ukraine, aus Osteuropa, was in unserer Familie so typisch war, das ist Babka. Und das wird gekocht aus Matzen, also ganz passend jetzt zu der Pessachwoche. Wir haben jetzt Pessachwoche und da isst man ungesäuertes Brot. Und das sind eben diese Matzen, die verkleinert man und vermischt mit verquellten Eiern und gibt dazu geröstete Zwiebel oder eben Zucker und Zimt, je nachdem, ob man das süß oder sauer oder salzig haben möchte, backt das aus und isst es dann, ja.
Und gibt es einen besonderen Anlass, das sozusagen zu machen, oder wird es immer?
Also ich habe eine große Familie und wir feiern, oder wir feierten ja vor der Pandemie, sehr gern zusammen. Und das ist für mich so ein Gericht im Begriff des Zusammenkommens der Familie, weil meine Cousine oder meine Tante, die backen das gerne. Und der Familienfeier und Zusammenkommen der Familie, was für mich sehr wichtig ist.
Schön, schön. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank dafür. Attila, was hast du uns denn mitgebracht?
Also ich habe etwas Türkisches, Kurdisches. Das ist so... Ja. Babuko nennt sich, das ist so was ähnliches wie bei Elena. Das hat sich doch fast ähnlich. Babuko nennt sich das und das läuft dann auch wieder auf so ein Fladenbrot, eigentlich diesen Dürrenbrot oder wie ihr den nennt. Der ist wird nur lang, so knapp 60 Zentimeter gebacken. Da wird dann Streifen geschnitten und dann schön eingerollt und auf so einem Tablett. Und dann kommt dann Butter drauf. So gekochtes Butter und dann halt Knoblauchjoghurt drauf und das lässt man ein bisschen einziehen.
Also nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, dann machst du das. Also das habe ich noch nicht
gemacht. Obwohl ich hier geboren bin, kommt immer so ein bisschen Feeling von Heimat. So, Mutter kommt ein bisschen Erinnerung. Und das führt so, weil das essen Türken auch so wie Kurden in Mittelanatolien, da wo ich herkomme, und das ist so genial.
Klingt vor allen Dingen auch nach einem Gericht, was ja super gut für den Frühling ist, weil gerade Joghurt ist ja auch was Leichtes, ne? Passt also ganz gut zu der Jahreszeit. Euch erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese beiden tollen Gerichte, die ja ähnlich sind, und es passt, glaube ich, ganz gut zusammen, weil ihr eben auch viel in dem Projekt gemeinsam macht. Ihr könnt, liebe ZuhörerInnen, die Gerichte wieder auf Instagram finden, dort werden wir die wieder posten. Ihr findet dort auch alle anderen Gerichte, die wir bereits im Podcast hatten, also dort dürft ihr euch gerne austoben, kulinarisch und alle Gerichte nachkochen. Elena und Attila, ich möchte euch gerne am Anfang mal eine Frage stellen, weil Selam Shalom, euer Projekt, da spielt Musik eine ganz zentrale Rolle. Daher mal die Frage, inwieweit hat denn Musik in eurer Kindheit eine Rolle gespielt und wie seid ihr Musik vielleicht begegnet in eurer Kindheit?
Also ich komme aus einer Familie, wo Musik immer schon da war. Also mein Vater war Liedermacher und er schrieb Lieder und hat selber war ein Autodidakt und hat selber Gitarre gespielt und hat es mir auch beigebracht. So hat die Musik mich mein ganzes Leben lang schon begleitet.
Also bei mir ist es so, mein Vater hat das damals von seinem Vater gelernt. Das ist so bei uns in der Religion, so wie in der Kirche die Glocke, ist die Barlama halt bei unseren Djem-Zeremonien sehr wichtig. Und mein Vater hat damals 1964, 63, wo er herkam, die Barlama mitgehabt. Und dann mit 8 Jahren hat das dann mir dann gezeigt und dann auch mich weiter gefördert, sodass ich dann irgendwann selbst angefangen zu unterrichten.
Und jetzt bringst du das deinem Sohn bei?
Ja, meinem Sohn. Meiner Tochter.
Es wird also quasi weitergeben. Magst du uns kurz sagen, was die Barlama für ein Instrument ist?
Das ist eine Laute. Und zwar, da gibt es 12 verschiedene Achten von dieser Laute. Die Barlama heißt eigentlich bewegliche Bünde, wie sie es hier übersetzen. Und die wird auf 7 Saiten 3 Parallelen gespielt. Und es hört sich so ähnlich an wie der Balalaika, aber doch wieder so wie eine Harfe. Okay. Man sagt ja, es ähnelt sich dem Ton des Menschen. Es ist so, wie gesagt, so ein Hauch, Harfe und Balalaika.
Elena, vielleicht einsteigend mit dir so ein bisschen in deine Biografie. Du bist Anfang der 90er Jahre als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Wir hatten das Thema Kontingentflüchtlinge tatsächlich schon im letzten Podcast, weil wir dort mit Arkadi Kate gesprochen haben, der ja Regisseur des Films Mazel Tov Cocktail ist. Und die Hauptfigur ist sozusagen im Rahmen, beziehungsweise die Eltern als Kontingentflüchtlinge gekommen. Magst du vielleicht den Zuhörerinnen, die das nicht kennen und dazu gar keine Verbindung haben, vielleicht erzählen, was das ist und in welchem Rahmen das stattgefunden hat?
Nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion konnten Juden emigrieren, also nicht nur Juden, aber Juden in erster Linie emigrieren, und 1 Million Juden sind nach Israel ausgewandert und 200.000 oder 220.000 ungefähr sind nach Deutschland gekommen. Und das war so unser Status gewesen, Kontingentflüchtling. Mhm. Und übrigens der Film Mazel Tov Cocktail zeigen wir auch sehr gerne im Rahmen von unseren Workshops, weil wir machen Workshops auch zu verschiedenen Themen, auch jüdisches Leben in Deutschland und Antisemitismus und alles Mögliche. Und gerade diese Woche haben wir das unseren TeilnehmerInnen im Workshop gezeigt. Also das ist eine gute Verbindung. Ja. Und 1992 kamen wir aus Kiew, also meine Familie und ich, nach Kassel.
Wie alt warst du da, als ihr gekommen seid?
Ich war 16.
Und wie war denn dein Ankommen oder was war dein Eindruck von Deutschland, als ihr hier angekommen seid?
Ich kam in einer Schule, wo die meisten Kinder waren Zuwanderer aus verschiedenen Ländern. Und ich hatte einen absolut tollen Lehrer gehabt. Und also mein Ankommen war eigentlich, ich habe mich sehr wohl gefühlt hier, weil ich erstmal mit meiner ganzen Familie kam. Ich hatte viele Verwandte da und also somit hatte ich irgendwie keine Angst. Und meine Klasse war auch sehr gut und wir hatten ganz unterschiedliche Nationen in unserer Klasse. Und gerade wo ich kam in die 9. Klasse, war das Thema Judenverfolgung und Schindlers Liste haben wir uns angeschaut. Und ich war absolut überrascht, zutiefst überrascht, dass man dieses Thema überhaupt in der Schule hat, weil in meiner Schule hat man, wenn man das Wort Jude ausgesprochen hat, dann hatte das immer so eine negative Konnotation gehabt. Und das hat mich sehr positiv überrascht, dass man darüber spricht.
Und hattest du auch das Gefühl, es wird positiv drüber gesprochen oder dass du, weil das hatten wir nämlich mit Arkadi auch im letzten Podcast gesprochen, dass ganz oft Jüdinnen in so eine Rolle von, sie müssen gewisse Sachen erklären oder dass sie so als Beispiel genommen werden. Ging dir das ähnlich oder war das doch eher ein positiver Bezug?
Zum Teil schon, aber ich habe damit kein Problem. Also wenn wir den Film von Arkadi analysiert haben, wir haben mit den Kindern auch drüber, mit den Schülern auch drüber gesprochen. Ich hatte nie damit ein Problem. Ich war nie beleidigt, wenn man mich nach meiner Herkunft gefragt hat. Mhm. Und das ist mehr oder weniger jetzt mein Beruf. Ja, ich arbeite im Zentrum und ich mache das sehr bewusst. Und ich habe damit absolut kein Problem, dass ich das erkläre oder dass ich auch meine Familiengeschichte erzählen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man aufgefordert wird, das zu erzählen oder das zu teilen, das kann schmerzhaft sein oder man ist unvorbereitet. Aber von meiner Seite aus, das war in Ordnung.
Mhm. Attila, du bist in Deutschland geboren, deine Eltern sind als Gastarbeiter aber nach Deutschland gekommen. Mhm. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat dein Großvater in Kassel die alevitische Gemeinde gegründet.
Mein Vater.
Dein Vater?
Mein Vater.
Wie sehr hat dich das denn vielleicht in deiner Kindheit auch geprägt? Und wie war denn vielleicht generell deine Kindheit?
Also als mein Vater das gegründet hat, was... die haben ja eine riesengroße Föderation gegründet, das haben wir jetzt, die ABV. Für mich war es, sie von Kindheit wegen der Barlammer schon nicht fremd. Mhm. Aber so, dass dann halt Unterschiede waren, das war halt erst, wenn es im Fernsehen kam, auch der Brand in Sivas, dann hat mich das schon betroffen und mich darüber informiert, auch mit meinem Vater, so dass ich mit der Barlammer noch mehr eins wurde und dann irgendwann mit 18 gesagt habe, ich muss, wenn ich spiele, schon irgendwie einen Sinn haben, auch wiedergeben können. Und habe mir irgendwie dann halt irgendwie durchgemogelt, sagen wir mal so, dass ich dann halt bundesweit auch in vielen Städten und in vielen Vereinen, also es auch unterschiedliche Vereine, unterrichte, dass ich auch einige Informationen geben kann. Ich habe es für mich gelernt als Instrument, als Noten, aber auch der Inhalt, der musste irgendwie einen Sinn haben, so dass ich das auch, es muss das etwas bewirken. Das ist ja genauso, wie ich mich auch mit Elena getroffen habe. Das muss irgendwie einen Sinn haben und einen Zweck haben, dass sich das dann halt positiv auswirkt.
Das würde mich nämlich total interessieren. Du hast das gerade schon angesprochen. Wie seid ihr euch denn beide begegnet? Weil es ja gefühlt ja schon auch unterschiedliche Lebenswelten sind. Kassel mag jetzt nicht sehr groß sein, aber wie seid ihr zusammengekommen? Was waren denn so die ersten Momente der Begegnung?
Also ich habe damals hier im Jugendzentrum mit bulgarischen Kindern einen Workshop gehabt. Und da kam ein Freund und meinte dann zu mir, ich habe da eine Veranstaltung und würdest du gerne da spielen? Habe ich gesagt, natürlich würde ich spielen. Ja, es ist aber eine jüdische Veranstaltung. Habe ich gesagt, ja und? Ich würde es gerne machen. Ja, die Elena, die ist schon professionell und...
Das stimmt gar nicht.
Habe ich gesagt, warum nicht? Habe ich gesagt, wir treffen uns dann halt draußen. Wir haben es dann...
Das war im Rahmen von dem... von einer Veranstaltung, die heißt Dialogtag. Und die wird schon dieses Jahr zum 7. Mal stattfinden. Und die wird organisiert von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, von evangelischen und katholischen Gemeinden, von der jüdischen Gemeinde und von Vertretern der muslimischen Gemeinschaft. Und wir haben uns in unserem Vorbereitungsteam getroffen und unser gemeinsamer Bekannter hat gesagt, ich habe eine Idee, es wird in der Synagoge stattfinden. Ich kann jemanden einladen, der wird was auf Türkisch singen. Und dann habe ich gesagt, ach wunderbar, dann singe ich was auf Hebräisch und dann haben wir schon die Vielfalt. Und dann hat Attila, als wir uns kennengelernt haben, das war eine Woche vor der Veranstaltung, hat gesagt, lass uns mal zusammen was singen. Nicht, dass ich komme und dann du auf die Bühne, sondern wir singen zusammen was. Ja. Und ich habe mich drauf eingelassen und ja, seitdem singen wir zusammen. Es war auch sehr witzig, unser erstes Treffen oder unsere erste Probe. Also Attila hat gesagt, ich war noch nie in einer Synagoge gewesen. Lass uns mal in der Synagoge proben, gerade auf dieser Bühne, wo wir in einer Woche auftreten, damit wir sehen, wie der Saal ist. Und er hat auf mich gewartet vor der Synagoge und ich kam wie immer zu spät. Und er stand da mit seinem schwarzen Bart mit Balama, das sind so Langhalslaute, die in schwarze Koffer eingepackt sind. Und wir wissen alle, dass vor den Synagogen immer Polizeiwagen stehen. Und der Polizist war gar nicht begeistert. Ja, dann kam ich und dann haben wir alles aufgeklärt, aber das war schon ein bisschen...
Ich habe mal gesagt, Elena kommt sehr schnell, da ist irgendwas am Brutzeln.
Aber das war schon, ja.
Und Attila, wie ging es dir dann, als du dann das erste Mal in der Synagoge drin warst und ihr da gemeinsam geprobt habt?
Also ich war erstens neugierig, sehr neugierig, weil ich basiere mich sehr, also ich bin jetzt nicht so religiös, streng religiös, aber ich verbinde so einige Sachen so mystisch. Und für mich war es Kennenlernen. Es war schön. Also es war jedes Mal, wenn ich mich mit Elena getroffen habe, jetzt nicht nur musizieren, wir haben vielleicht in der einen Stunde, die wir uns getroffen haben, vielleicht 15 Minuten musiziert. Aber das Interessante war immer, näher kennenzulernen. Was für Ähnlichkeiten gibt es denn? Warum? Wieso? Und natürlich, wenn man dann halt dann die Musik gespielt hat, dann hat man sich so ungefähr, man hat ein Kopfkino. Also wir waren auf der Reise, irgendwelchen Jahrhundert. Das war immer jedes Mal interessanter.
Ja,
faszinierend.
Und wie waren denn dann die ersten Reaktionen dann sozusagen auf das gemeinsame Auftreten? Was ist euch denn da entgegengekommen?
Es war sehr positiv. Ja, immer. Positiv. Und seitdem, ich muss sagen, man lädt uns in die jüdische Gemeinde zu jedem Fest, egal was gefeiert wird. Und alle sagen in erster Linie, Elena, du musst Attila mitnehmen und ihr müsst kommen. Also das war sehr positiv aufgenommen.
Also es hatte einen Sinn. Es hatte irgendwie einen Sinn. Die Message, die da drin war, die wir zusammengefunden haben.
Das hat angesprochen.
Ja, und es wirkt irgendwie, also jetzt sozusagen nur schon im Hören und im Zuhören, auch nach so einer Natürlichkeit, die sich da irgendwie gesucht und gefunden hat. Wie ist denn die Idee dann zu eurem Projekt entstanden?
Also auf der Basis von Sarah Nussbaum Zentrum entwickeln wir immer wieder Projekte und das kommt immer wieder auf die Anfragen an. Und wir haben schon ziemlich oft Lehrer, die uns anrufen, erzählen von Problemen, die sie haben und vor allem in den Klassen, wo es viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt. Und die laden uns ein und wir haben nach einem Weg gesucht, wie kann man am besten diese Themen ansprechen. Und Attila und ich, da hatten wir eine Idee, wir nehmen Musikinstrumente und wir kommen einfach in die Klasse und wir spielen zusammen, wir singen zusammen und somit erschaffen wir diesen vertrauensvollen Raum, diese Atmosphäre, sodass Kinder und Jugendliche frei ihre Fragen stellen können, auch wenn es manchmal kritische Fragen sind oder was auch immer. Und dass wir drüber reden, was bedeutet wir, was macht uns aus, ja, denn wir kommen aus verschiedenen Ländern, viele von uns, oder haben ja Migrationshintergrund und wir leben hier, aber wir leben hier in Deutschland. Ja, und was macht uns, und wie wollen wir hier weiterleben oder zusammen auskommen? Ja, und das, und die Begegnung steht im Vordergrund. Also Musik natürlich auch, aber Musik ist nur so ein Türöffner bei diesen Workshops. Im Vordergrund steht wirklich die Begegnung miteinander und mit den SchülerInnen.
Nehmt uns doch vielleicht mal auf eine Reise, weil jetzt haben wir so ein bisschen vielleicht das Projekt Selam Shalom verortet. Also es geht um Musik, es geht um Brückenbauen, es geht eben um Begegnung, es geht um Lebenswelten kennenlernen. Wie findet denn tatsächlich so ein Workshop statt? Also womit beginnt ihr beispielsweise?
Also dass wir erstmal die Stücke vorspielen. Also die Atmosphäre fängt ja eigentlich dazu an, dass die Stücke zum Leben erweckt werden, dass wir dann halt auf eine Reise gehen, so wie es ja auch eben gerade erklärt hatte, dass wir einfach auf eine Reise begegnen und das Vertrauen zueinander, was ist wichtig, was ist für den Einzelnen wichtig. Und, sagen wir mal, ein Fünfklässler hat eine ganz andere Einstellung als wie jetzt jemand, der in der sechsten, siebten, achten Klasse ist. Auch das Verhalten in der Klasse. Die Mädchen sind auf einer Seite, die Jungs sind auf einer Seite. Jetzt müssen wir zusammenbinden.
Die Türken sitzen da, die Kurden da, die Russen da.
Genau, das hatten wir das erste Workshop
gehabt. In einem Frühstückchen, ja.
Da waren die hier geborenen Ausländer auf einer Seite, die dazu neu kamen, die waren auf einer Seite und die Einheimischen auf einer Seite. So haben wir das gebracht, dass wir alle gemischt haben.
Und wir meistens spielen wir was vor und dann machen wir, also es kommt natürlich darauf an, in welcher Klasse wir gehen, so eine Fragerunde zum Beispiel. Welche Musik hört ihr? Was ist für euch wichtig im Leben? Und das fällt schon auf, dass Kinder oder Jugendliche meistens die gleichen Sachen sagen. Für die ist es wichtig, Familie, Frieden, gute Freunde zu haben. Das ist schon die Basis, auf der wir aufbauen. Ja? Und dann, was wir auch sehr gerne machen, wir spielen ein Quiz, das heißt, wir spielen verschiedene Lieder und dann müssen die Schüler erraten, aus welchen Ländern die Lieder kommen und in welcher Sprache die gesungen werden. Und das ist auch so.
Und,
das, ja?
Genau, und das ist der perfekte Moment, weil wir haben ja nun mal das Glück, hier mit zwei MusikerInnen sozusagen im Podcast zu sein. Und es wäre natürlich fatal, wenn wir dann nicht auch einmal selber reinlauschen dürfen, was ihr für Musik spielt und was ihr eben dort auch in diesem Quiz mitbringt. Und deswegen, liebe Zuhörer, viel Spaß mal bei einmal reinlauschen in die Musik von Attila und Elena. Haben wir jetzt das gemeinsame Stück gehört. Elena, Attila, ich möchte euch da, ich hatte dich so ein bisschen unterbrochen, Elena, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage sozusagen dazu stellen vielleicht, weil ihr das so ein bisschen schon angedeutet habt. Musik ist eben die Brücke, die ihr nutzt. Welche Chance bietet denn Musik in der Arbeit mit Jugendlichen? So ein bisschen seid ihr schon drauf eingegangen, aber vielleicht könnt ihr da nochmal pointiert drauf eingeben, warum ihr genau diese Brücke Musik eben gewählt habt.
Das ist wahrscheinlich, weil es für uns selbst natürlich ist und weil wir selbst das so erlebt haben, dass die Musik befreit, dass die verbindet und dass die eben diesen Raum schafft, wo man die Fragen stellen kann oder wo man sich austauschen kann zu ganz unterschiedlichen Fragen, sei es Heimat, Tradition, ob die wichtig sind oder nicht oder wie sie gelebt werden oder dieses Gemeinschaftsgefühl, was macht es aus und oder auch kritische Fragen auch zu Judentum oder zur Beziehung zwischen Juden und Muslimen. Und Attila sagte, Marc, am besten das Moment, wenn wir reinkommen beide, wir stellen uns vor, wir fangen an zu singen, zum Beispiel ein hebräisches Lied und da sieht er schon in manchen Augen so riesengroße Fragezeichen, also wie kann das sein? Also ein Muslim mit einer Jude und der singt noch hebräisch, also wie kann das sein? Da kommen wirklich die Welten
auf. Oder dass sie uns vertauscht haben.
Ja, was ist falsch in diesem Bild?
Elena, wer die Türkin, die Alevite und ich, wer der Jude. Es ist manchmal echt so interessant. Also.
Und das ist sehr schön. Und dann sieht man, dass auch manche Jugendliche, die uns erstmal ziemlich souverän und distanziert wahrnehmen am Anfang, wie sie dann auftauchen, nicht immer natürlich, ja, aber meistens. Und dann, wie sie sich entspannen und wie sie dann Fragen stellen können, die sie vielleicht so nicht stellen würden.
Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Lagerfeuer und du bist und um den Lagerfeuer und erzählst Geschichten. Es wird warm. Es wird warm ums Herz. Man hat mir gesagt damals, mein Lehrer, du musst die Geschichte so erzählen oder das Lied so spielen, dass es zum Leben erwächst. Und wenn wir beide zusammen spielen, dann ist es halb warm.
Weil wir haben selber so viel Spaß daran, dass das, also dieser Funken, der springt dann über.
Und das ist so ein bisschen dieser Vertrauensraum, über den ihr ja vorhin auch gesprochen habt, der euch eben ganz wichtig ist, um den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, vielleicht sich auszutauschen. Wie läuft das denn ab und was sind so typische Fragen, die ihr so erlebt?
Es ist ganz unterschiedlich und für uns stehen diese Fragen im Vordergrund. Du hast eben gefragt, wie unser Workshop abläuft. Ja. Wir haben schon so einen roten Faden, aber jedes Mal ist es anders. Es kommt darauf an, was für Fragen die stellen und diese Fragen stehen für uns im Vordergrund. Weil wir gehen auf diese Fragen ein und wir erzählen dann mehr. Ganz unterschiedlich. Manchmal sind das Fragen einfach zu Tradition, weil wir bringen auch verschiedene Gegenstände mit, die was mit Alevitentum, Judentum, Christentum zum Beispiel oder mit dem jüdischen Leben was zu tun haben. Und da erzählen wir was zu den Gegenständen oder die Fragen etwas über das jüdische Leben oder auch Fragen zur Nahost-Situation, dort zu Israel. Also die Fragen beantworten wir auch. Also es kommt darauf an, was die Fragen und was für Interessen die haben. Und man sieht, dass sie viele Sachen im Kopf haben, die sie beschäftigen, und die sie vielleicht nicht immer
in der Gesellschaft mitkriegen und das einfach tragen dann.
Ja.
Die tragen das.
Mhm. Aber das stelle ich mir ungemein herausfordernd vor, weil das bedeutet ja, ihr bringt eine unglaubliche Flexibilität mit, eben diese Fragen in den Vordergrund zu packen. Und ich glaube, das ist für Jugendliche wirklich was ungemein Wichtiges, dieses gehört und gesehen fühlen. Wie geht ihr denn vielleicht mit Fragen um, die kritisch sind, die vielleicht auch herausfordernd sind, die vielleicht auch problematisch sind?
Wir versuchen, den Jugendlichen wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir können auch nicht alle Fragen beantworten, was wir auch ganz offen sagen. Ja, manchmal fehlt uns das Wissen oder ja, aber wir versuchen nicht zurückzuschrecken von den Fragen. Mhm. Manchmal sind die Fragen irgendwie so komisch formuliert oder provokativ manchmal. Aber wir versuchen, so offen wie möglich damit umzugehen. Ja, und das ist für uns sehr wichtig. Und die merken auch, dass wir denen wirklich auf Augenhöhe begegnen.
Mhm. Mhm. Und was ist so euer Wunsch, dass die Schülerinnen, die Jugendlichen aus den Workshops mitnehmen?
Die anderen Sachen, die sie vielleicht im Internet sehen oder hören, dass sie das auch differenziert betrachten, dass sie dann verstehen, mhm. Also wir können eineinhalb Stunden, das ist auch utopisch zu denken, dass nach eineinhalb Stunden alle zu begeisterten Demokraten werden, ja, aber dass sie einfach das ja differenziert sehen und dass sie diese Impulse mitnehmen, ja, ja,
also
und das vielleicht später, ja.
Nicht nur hinterfragen, warum, sondern auch wieso, ja. Hinterfragen, das, was sie in ihrem Kopf haben. Wenn, jetzt sagen wir mal, natürlich ist alles hoch und heilig, der Vater, die ist Eltern, natürlich auch mal hinterfragen, vorsichtig. Und das ist manchmal ein riesengroßer Kampf.
Ja, und das ist auch oft so, was uns sehr freut, dass der Lehrer oder die Lehrerin rufen uns dann an in einer Woche und sagen, oh, das war so interessant, wir möchten jetzt eine Führung in der Synagoge haben oder wir möchten jetzt einen Spaziergang durch das jüdische Kassel haben, buchen oder wir wollen gemeinsam eine Projektwoche verbringen, sodass es dann vertieft wird. Und das ist oft so, dass wir dann jahrelang mit diesen Schulen dann in Kooperation dann zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist dann am besten, dass man diese Beziehung dann oder diesen Dialog dann vertiefen kann.
Also es entwickelt sich so eine gewisse Nachhaltigkeit dann auch und die Workshops, so verstehe ich das, bieten Denkanstöße im Prinzip und bieten die Möglichkeit, wirklich selber auch zu lernen, dass Hinterfragen vielleicht okay ist und dass Fragen stellen okay ist.
Ja, ja, absolut.
Ich habe mich noch was ganz Einfaches und Technisches gefragt, als ich mich mit dem Projekt beschäftigt habe. Und zwar habe ich ja auch Musikunterricht erlebt in meiner Schulzeit und das war eher, sagen wir mal, mit etwas Scham verbunden und etwas schwierig. Nun hattest du, Attila, gesagt, den Störenfrieden, den gebt er dann direkt irgendwie ein Instrument in die Hand. Die sind dann manchmal ein bisschen überrascht, aber irgendwie machen sie dann mit. Wie wird das denn aufgenommen, dass sie dann da auch mitmachen können und Instrumente spielen können und Teil des Ganzen werden?
Also Attila macht es ganz wunderbar. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, wie er das schafft, aber der diszipliniert sie sofort. Ja. Und alle müssen ihre Handy sofort zur Seite legen und Attila macht sie so, bildet so Gruppen, einige, die gar kein Instrument spielen können, die kriegen eine Trompete, Pauke oder irgendwas.
Ja, wir haben immer die Triangel bekommen.
Oder Triangel gibt es auch, also sehr begehrt. Wir haben nur zwei, aber es ist immer sehr begehrt. Und wir machen natürlich das ganz einfach und dann üben wir meistens das Lied zusammen und dann tanzen wir noch dazu. Einige, die gar kein Instrument spielen wollen, die tanzen.
Ach toll.
Und dann ist es immer sehr lustig. Und das ist auch manchmal sogar so, dass einige sagen, und jetzt möchte ich euch mein Lied vorspielen. Oder ich zeige euch, wie man bei uns tanzt. Oder irgendwie so. Das ist dann am besten.
Wenn sie natürlich tanzen, sagen sie gleich, das habe ich bei mir in der Kultur auch. Das habe ich auch bei mir. Da sagt der andere auch, ich habe es bei mir. Es ist so.
Oder die sagen, Elena, woher kennen Sie unseren Tanz eigentlich? Und die sagen, das ist nicht nur eure Tanz. Das ist und dann sehen sie schon, wie nah alles beieinander ist. Ja.
Und direkt werden die Gemeinsamkeiten wieder transparent,
ja,
ne?
Genau.
Und verwischt vielleicht alle anders und die Konflikte gehen weg. Ich möchte noch gerne eine Frage stellen und zwar habe ich was Interessantes gelesen, was ihr über eure Workshops oder generell Schule mal gesagt habt. Und zwar habt ihr mal gesagt, kulturelle Vielfalt bereichert den Schulalltag, aber kulturelle Vielfalt bedeutet manchmal auch Missverständnisse und Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten und Missverständnisse sind das vielleicht und was sind euch denn vielleicht auch selber im Aufwachsen, aber jetzt auch als Pädagoginnen für Schwierigkeiten und Missverständnisse begegnet?
Ich glaube, wenn man vor allem von Jugendlichen spricht, die sind natürlich auf einer Entdeckungsreise, was eigene Identität bedeutet, ja, und wie wird die dann, woraus besteht sie denn? Und manchmal bedeutet für die Identität nicht wir, sondern sind so und so, sondern wir sind nicht das oder das, ja, die versuchen sich abzugrenzen. Und das meinten wir mit diesen Schwierigkeiten, was Attila schon angesprochen hat, dass diese Gruppenbildung, ja, dass diese Abgrenzung von den anderen. Und das ist eigentlich diese Suche nach Identität oder was bin ich, das beschäftigt die am meisten, denke ich mal, in diesem Alter. Und das, was wir versuchen, sie auf diese Reise so ein Stückchen weit, in diesen 1,5 Stunden, dass wir sind, zu begleiten, ja, und zu zeigen, dass diese Suche auch ein Leben lang dauern kann. Und das muss nicht was Negatives bedeuten und das kann sich ändern. Was wir auch sehr gerne zeigen, ein Bild von einem Grabstein, also von einem jüdischen Friedhof hier in der Nähe von Kassel-Schauenburg. Und das ist ein Grabstein und da ist ein Baum als abgebildet und als Wurzel von diesem Baum ist Menorah umgedreht, eine Wurzel und daraus wachsen zwei Äste an einem Baum mit Oliven und mit Eichen. Das bedeutet, dass Juden sich damals vor 100 Jahren als sowohl als Deutsche als auch als Juden verstanden haben. Mm. Und dann sagen wir immer, also an deinem Baum können mehrere Äste wachsen. Das ist kein Widerspruch. Und im Laufe des Lebens kommen noch mehr dazu. Aber deine Wurzel bleibt deine Wurzel, aber du kannst sozusagen mehrere Äste in deinem Baum wachsen lassen. Und das ist so bildlich gesprochen, was wir vermitteln wollen.
Die Gruppierung ist ja auch so das Spiegelbild der Familien. Ne? Ja, das ist, wo sie herkommen, das ist das Spiegelbild. Und ich habe versucht, das, was ich mit Elena zusammen gemacht habe, als Musik, gleich an meine Schüler angetragen. So zum Beispiel das Lied Tumbalalaika. Erste Geschichte erzählt. Dann das Lied beigebracht und die haben mit Herz und Seele gespielt. Wir haben zu 80 mit Elena zusammen.
Das war für mich ein absolut einmaliges Erlebnis, wo ich zum Balalaika singen und mich begleiten 80 Balamas. Und das ist wirklich
Wahnsinn.
Unglaublich. Ein jüdisches Lied.
Steht der Bucher, steht und tracht, tracht und tracht die ganze Nacht. Wehmen zu nehmen und nicht verschämen, wehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, spiele, bala, laika. Tumbala, laika, freilich soll sein. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen und nicht aufhören, wo's kann weichen, weinen und rennen. Tumbala, 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 laika.
So, es war egal, ob es jetzt da als Balalaika-Spieler eine Deutsche war, eine Türkin oder Kurdin war oder eine Syrer war, das war egal. Da ging es um die Geschichte und die Geschichte hat sich jeder mit sich irgendwie...
Das war ganz toll, ja.
Da konnte sich jeder damit identifizieren,
genau.
Ein Stück weit.
Ja.
Und deswegen finde ich eben diesen Ansatz auch des Projekts so schön, weil es immer wieder darum geht, um Geschichten. Was steht dahinter? Was verbindet uns? Was bringt uns aber auch zusammen? Und eben auch diese Geschichten zu fühlen und sich damit auseinanderzusetzen. Also das ist wirklich, finde ich, eine sehr, sehr tolle Herangehensweise an Pädagogik. Ich möchte da ganz kurz vielleicht, um das Projekt so ein bisschen abzuschließen, weil wir mit Steffi Hoffmann nämlich auch gesprochen haben über Arbeit im ländlichen Raum. Ihr seid ja jetzt im Kassel, sagen wir mal, so ein bisschen dazwischen. Es ist keine große Stadt, keine ganz kleine Stadt. Wie gestaltet sich das? Wie erlebt ihr das? So politische Bildungsarbeit in Kassel? Ist das einfach? Wie muss ich mir das vielleicht vorstellen?
Also es gibt verschiedene Träger, die diese politische Bildungsarbeit leisten und die machen das gut. Also unser Zentrum gibt es seit fast 6 Jahren und als wir das gegründet haben, wir wussten gar nicht, wie es sich entwickelt und ob es dann gefragt wird. Aber vor der Pandemie zum Beispiel, wir hatten sehr, sehr viele Anfragen und Workshops. Wir haben hunderte von Workshops, also nicht nur Salam Shalom, unterschiedliche im Jahr gemacht. Jetzt auch, digital ist es weniger, aber wir haben uns umgestellt und machen das jetzt digital. Und die Nachfrage ist sehr groß. Das merken wir.
Also heißt das, ihr macht Selam Shalom auch digital?
Das haben wir noch nicht ausprobiert, weil es geht ja um diese Begegnung. Wir haben Selam Shalom ein bisschen anders. Also wir haben was aufgenommen, wir haben so eher das in Form eines Auftrittes gemacht. Oder wir sprechen darüber und wir zeigen, wie es war, so als wenn wir Workshops machen. Aber es geht ja um diese Begegnung mit den SchülerInnen und das gemeinsame Musizieren. Und das ist etwas schwierig digital hier.
Ja. Es muss ja persönlich sein.
Ja.
Ich muss ihn sehen, er muss mich sehen, meine Mimik.
Ja, wir müssen uns fühlen sozusagen.
Die Glaubwürdigkeit. Ich kann diesem Kind oder diesem Jugendlichen nicht etwas erzählen und er sieht mich nicht und dann ist dann...
Ja, das ist glaube ich so die Grenzen von auch digitaler Bildung, wo es gerade eben darum geht, so einen Raum auch zu fühlen und Emotionen zu fühlen. Das lässt sich eben schwer im Digitalen
abbilden.
Wo es
nicht nur um die Wissensvermittlung geht, sondern wirklich um die Atmosphäre, die geschaffen werden soll.
Ihr seid beide BürgerInnen der Stadt Kassel und wir kommen da nicht ganz rum, um die aktuellen Ereignisse in Kassel zu sprechen. Und damit möchte ich gerne so ein bisschen den Blick weiten in, sagen wir mal, so eine gesellschaftliche Ebene noch weiter. In Kassel gab es vor kurzem sogenannte Querdenker-Demos, die sehr ausgeartet sind, wo es Zusammenstöße gab, wo es Menschen ohne Masken gab, wieder, finde ich, schwierige Symbole. Wie habt ihr das denn in eurer Stadt wahrgenommen?
Wir haben das sehr genau beobachtet und wir waren wütend, wir waren besorgt, wir waren aufgeregt und auf unserer Seite, Facebook-Seite von Sarah Nussbaum Zentrum, haben wir auch darüber berichtet. Und wir finden das sehr schwierig und grenzwertig, vor allem, wenn diese Symbole, also jüdische Symbole, die Symbole, die mit Shoah oder mit dem Widerstand was zu tun haben, so verharmlost werden oder so ausgenutzt werden, wenn Menschen sich als Opfer inszenieren. Also das finden wir absolut unmöglich und antisemitisch, eindeutig.
Genau, und da möchte ich gerne nochmal einhaken, weil wir haben damit mit dem Journalisten mit dem Journalisten Julius Geiler in der dritten Folge bereits gesprochen, der ja die sogenannten Querdenker-Demos auch begleitet. Elena, gerade du, was würdest du denn gerne den Menschen sagen vielleicht, die genau das machen, also die Judensterne umdeuten etc. Oder vielleicht anders auch gefragt, gibt es da auch Grenzen im Dialog, wenn jemand sowas macht?
Das ist eine schwierige Frage. In erster Linie würde ich ihn sagen, lass das. Und ich hatte auch so eine Debatte mit einem Bekannten und er hat gesagt, weißt du, es gibt immer Menschen, die sich solchen Veranstaltungen anschließen und die nur provozieren wollen, die machen solche Sachen. Aber ich finde das trotzdem sehr kritisch und ich habe ihn gefragt, okay, das waren vielleicht 10. Und wenn es 100 werden oder 1000, wo ist diese Grenze, wo du sagst, dass es vielleicht strafbar sein sollte, ja, oder dass es dann gefährlich sein sollte? Also aus meiner Sicht ist es schon gefährlich. Das ist schon die Zeit, wo wir etwas dagegen unternehmen sollen.
Attila, wie nimmst du diese Entwicklung in unserer Gesellschaft wahr, gerade wenn wir so ein bisschen an den Rechtsruck denken, an verschiedene Bewegungen, die da immer stärker werden und gefühlt auch die Straße so ein bisschen einnehmen? Was ist so dein Gefühl dazu?
Es ist gefährlich. Es ist unheimlich gefährlich. Ich bin Kassler, Kasselener. Ich komme ursprünglich aus Korbach. Es ist meine Heimat. Auch wenn andere sagen, nein, deine Heimat ist aus der Türkei. Ich merke das zumal, entweder ist es dadurch, dass ich Kinder habe und das irgendwie mehr mitkriege oder mehr erwachsener geworden bin. Ich bekomme das jeden Tag ab. Und das ist das Traurige, dass auch mit dem verbunden mit dem Workshop wir so viel Kraft investieren. Und es ist ja nur mit Herz und Seele. Also wir sind alle auf dieser Erde, um etwas zu teilen, ein bisschen atmen. Es ist doch nicht schwer. Es ist doch nicht schwer. Aber das werden wir nie, diese Spiegel. Jeder müsste mal eigentlich in diesen Spiegel mal hineingucken. Und damit man sich selbst mal beobachtet, ist das, was ich tue, auch richtig oder ist das falsch? Auch mal selbst sich hinterfragen, ohne, natürlich, das kommt das drauf an. Wie viel Wissen habe ich? Es geht nicht, dass ich das jetzt unbedingt gebildet bin, aber es ist halt nur auch mit den Querdenkern genauso das Gleiche. Ich muss erstmal, es ist neu. Es ist neu. Wir leben in einer neuen Situation. Muss erstmal klar werden und nicht gleich trennen
und spalten.
Und das haben wir in jeder Religion und das ist, Es gehört nicht zu uns. Es muss zusammenführen. Mhm.
Und wir merken auch an den Anfragen für unsere Fachseminare zum Thema Verschwörungstheorien. Das wird sehr, sehr gerne und sehr, sehr ausgebucht. Wir stellen das aus, also das Angebot. Und in 2 Tagen ist alles ausgebucht. Also Menschen, die viele sind sehr besorgt und viele suchen nach Antworten.
Auch in der Gesellschaft. Da steht in der Presse, Anführungsstrichen, Türken haben Hochzeit gefeiert. Jetzt wird in der Straße, mir jede Türke angeguckt. Jeder Schwarzhaarige. Es ist immer so, jetzt nicht nur jetzt auf mich bezogen, auch Antisemitismus, es ist genauso das Gleiche. Ich bekomme das an der Arbeit mit und versuche das auch ruhig zu stellen, auch mal meine Meinung darüber zu sagen. Bilde dich, dass du dann auch weiterkommst in deinem Leben. Auch für deine Kinder. Weil wir müssen unseren Kindern das Richtige beibringen, damit es dann eine neue, gute Generation kommt. Mhm.
Und wir waren ja beim Thema Musik. Damit verbunden vielleicht die Frage, welche Rolle kann denn kulturelle Bildung vielleicht gerade in so einer gespaltenen Gesellschaft leisten? Welche Macht hat denn vielleicht auch Kultur, Kunst, um diese Spaltung zu überwinden?
Also ich finde auch, dass Kultur und Musik, das bildet unheimlich weiter. Und vor allem, das betrifft ganz andere Sinne. Ja, das macht die anderen Sinne aktiv und wir merken einfach, wie, das merkt jeder, wenn ein Mensch singt, wie sein Gesicht sich verändert, ja, der wirkt ganz anders, ja, und die Kultur, also im Ganzen, also ich finde das sehr, sehr wichtig für die Weiterbildung eines Menschen. Mhm. Ja.
Und andere Community müssten sich auch diese Kultur auch anhaben wollen, mal Interesse zeigen, wie ist es dann da? Und ich rede auch jetzt von meiner eigenen Community, dass sie sich einfach mal ein Interesse finden, wie ist es dann da? Weil wir leben hier, zusammen, eng an eng. Und wir werden auch weiter darüber leben. Und deswegen müssen wir uns kennenlernen und nicht diese Vorurteile haben.
Elena, du hattest bereits gesagt, das Sarah-Nussbaum-Zentrum hat diese Demos begleitet und Teil dieser Demos ist ja auch so eine Umdeutung des Freiheitsbegriffs und ich finde, ihr habt auf eurer Webseite etwas sehr Schönes gemacht und zwar habt ihr gesammelt Ideen zu, was bedeutet eigentlich Freiheit? Da gibt es, glaube ich, ein Padlet, auf das man klicken kann und dann gibt es so verschiedene Ansätze. Was ist denn euer Verständnis von Freiheit oder was ist Freiheit für euch vielleicht?
Ach, eine sehr komplexe und schwierige Frage. also meine Freiheit, in erster Linie finde ich, dass meine Freiheit darf nicht die Freiheit der anderen einschränken. Mhm. Ja, und meine Freiheit ist, dass ich hier in Deutschland mich als Judin frei fühlen kann und dass ich mit einem Bekannten zum Beispiel durch die Straße gehe, der eine Kippa trägt und dann muss ich keine Angst um ihn haben, wenn man das auf die jüdische Komponente bezieht. Ja, und das, zum Beispiel das.
Attila, bei dir?
Also ich sage immer, die Freiheit basiert sich auf die Liebe. Liebe zu Mitmenschen, Liebe zu seiner Familie. Und wenn man das richtig verstanden hat, dann ist man, denke ich mal, frei. Es ist, weil das kriege ich von meiner Mutter mit, das kriege ich von meiner Großmutter mit. Und jeder, ich denke mal, wenn ein bisschen mehr geliebt wird, hat mehr Freiheit. Weil da wird es nicht nachgedacht, wie guckt er jetzt ins Spiegel? Guckt er jetzt von oben oder von der Seite? Oder traut er sich nicht, in den Spiegel hineinzugucken?
Ja, schöne Gedanken zum Thema Freiheit. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, an dem wir, glaube ich, schließen können, dieses Thema. Und euch erstmal vielen, vielen lieben Dank wirklich für diesen tollen Einblick in das Projekt und aber auch eure Gedanken zur gesellschaftlichen Entwicklung. Wir enden immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Das hatte ich ja euch schon mal gesagt. Und zwar habe ich 3 Fragen vorbereitet, wo ich mir wünschen würde, dass ihr einfach ad hoc schnell die erste Idee, die euch in den Kopf kommt, als Antwort nehmt. Wir starten relativ einfach, mal schauen. Und zwar, was ist denn euer Lieblingsmusikkünstler?
Elton John.
Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe so viele.
Dann vielleicht anders gefragt oder eine andere Frage. Wenn irgendwann das hoffentlich wir mit Corona überwunden haben und ihr wieder reisen dürft, was wäre denn euer erstes Reiseziel, das ihr ansteuern möchtet?
Meine Schwiegereltern, meine Eltern.
Wo sind die?
In der Türkei.
Ja, die sind in der Türkei.
Okay. Und bei dir, Elena?
Ja, wir wollten tatsächlich letztes Jahr Israel und St. Petersburg bereisen und das würde ich mir für meine Kinder wünschen, weil die waren weder da noch dort gewesen.
Okay. Okay, sehr schön. Und dann letzte Frage. Lieber auf einer großen Bühne selber Musik machen oder im Workshop sich mit SchülerInnen austauschen?
Schüler im Workshop.
Eindeutig, Schüler im Workshop.
Ach, das ist schön. Das ist doch wirklich schön, dass ihr euch sozusagen dann nicht für die große Bühne entscheidet, sondern für den Austausch. Und das passt so sehr zu diesem Projekt. Selam Shalom. Schaut gerne nach dem Projekt. Ihr findet das auf der Webseite des Sarah Nussbaums Zentrum. Wenn man euch buchen möchte, wo müsste man hingehen?
Auch auf der Webseite oder Facebook, also überall, auf allen Kanälen, wo wir präsent sind, können wir gebucht werden.
Super. Und sagt noch ganz kurz, für welche Altersgruppen vielleicht? Das ist ja auch relevant.
Ah, für alle. Wir machen das ja, auch für Grundschüler. Wir machen das auch letztes Mal für Studenten. Also wir richten das schon nach dem Alter ein.
Mhm. Super. Dann vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick in euer Projekt, das ja wirklich einen anderen Ansatz habt und einen Ansatz hat, den wir so im Podcast auch noch nicht hatten. Vielen lieben Dank für euer Engagement. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr Teil dieses Podcastes wart.
Vielen Dank.
Danke dir. Das war super.
Ihr, liebe Zuhörerin, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir entlassen euch aber mit noch einem Stück der beiden. Wenn wir sie nun mal schon mal hier haben, dann dürft ihr gerne am Abschluss noch mal lauschen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Salın felek onu çok görme bana, çok görme bana. Ayrılamam ben o gül yüzü arda. Sık dile bağlıdır canım canana, canım canana. Ayrılamam ben o gül yüzü arda. Sıfır ile bağlıdır canım canana, canım canana. Ayrılamam ben o yüz yüzü yardan. Enginci duyulmaz figanım sesim, figanım sesim. Açıktır o yâre gönül kafesim. Yaşarken aldığım havam nefesim, havam nefesim. Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan. Yaşarken aldığım havam nefesim, havam nefesim. Ayrılamam ben o gül yüzü yardan. Akar su ateşim, yanar tütersem, yanar tütersem. Aşkın gülü yüreğimde biterse. Ayırsın feleğin gücü yeterse, gücü yeterse. Ayrılamam ben o gül yüzü yardan. Ayırsın feleğin gücü yeterse, gücü yeterse. Ayrılamam ben o gün.